Als allererstes vielleicht mal einen kleinen Blick auf Mecklenburg-Vorpommern. Hier stehen ja auch die Landtagswahlen jetzt ins Haus, die besonders spannend sind vielleicht, auch gerade weil ja sehr viel Bewegung in der Politiklandschaft zu beobachten ist. Mit welcher Spannung blicken Sie denn jetzt auf diese Landtagswahlen, vielleicht auch schon mit Hinblick auf die Bundestagswahlen?
Na, für die Bundestagswahlen ist noch ein bisschen früh. Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit hinzuschauen. Und natürlich sind Landtagswahlen wichtig. Sie sind wichtig für das Land selbst, aber sie zeigen immer auch ein bisschen an, wie die Stimmung insgesamt in der Republik ist. Und selbstverständlich schauen natürlich viele mit Sorge auf das Wachsen der AfD und anderer populistischer Parteien in den Umfragen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich hier bin, weil ich gerne helfen will, dass die demokratischen Parteien die notwendige Unterstützung auch hier in Mecklenburg-Vorpommern bei den Wahlen finden. Natürlich stütze ich Erwin Sellering als Ministerpräsident dieses Landes, der es bleiben soll.
In Umfragen von Ende Juni liegt die SPD bei ca. 22% zur Landtagswahl. Waren es noch 35. Die AfD ist jetzt laut den Umfragen bei 19%. Sind denn bundespolitische Entscheidungen auch maßgeblich für den prognostizierten Absturz der SPD in Mecklenburg-Vorpommern entscheidend? Also wo sehen Sie konkrete Fehler der SPD in der Vergangenheit?
Wir verlieren gemeinsam, wir gewinnen gemeinsam. Und deshalb glaube ich, ist dieses Hin- und Herschieberei, hat der Bund oder das Land Schuld, das macht in der Regel keinen Sinn. Ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass die SPD am Wahltag stärker ist als in den gegenwärtigen Umfragen, vor allen Dingen aber auch dafür, dass die AfD schwächer ist als in den gegenwärtigen Umfragen.
Die SPD ist jetzt ja auch schon eine Partei mit einer sehr langen Geschichte, die sich sicher auch gewandelt hat über die Zeit hinweg. Sie war einst mal die Arbeiterpartei schlechthin. Heute gibt es vielleicht viele, die sie nicht mehr unbedingt so bezeichnen würden. Sie selbst kommen auch aus einer Arbeiterfamilie. Was glauben Sie, würden Ihre Verwandten oder Ihre Vorfahren jetzt noch alle SPD wählen, so wie sie heute ist?
Ich glaube, die meisten tun das. Und nicht nur, weil sie mich kennen oder weil sie mich als Verwandten haben, sondern weil sie davon überzeugt sind, dass ein Land wie Deutschland eine Partei braucht, die auch nach mehr als 150 Jahren für soziale Gerechtigkeit einsteht. Wenn man genau hinschaut, ist keine Partei in ihrer Geschichte und Gegenwart diesem Thema so eng verbunden. Und selbst wenn sich die Strukturen unserer Gesellschaft verändert haben, selbst wenn die klassische Arbeiterschaft sich verändert hat und Arbeitsverhältnisse heute vielfältiger geworden sind, das Thema soziale Gerechtigkeit bleibt für die, die weniger haben, immer noch ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade mit der Durchsetzung des Mindestlohnes gezeigt, dass wir in der Lage sind, mit den entsprechenden Wählerstimmen unterstützt, auch solche Dinge durchzusetzen.
Herr Steinmeier, wir kennen Sie als sehr gefassten auf Deeskalation setzenden Politiker. Einziges Gegenbeispiel ist 2014 Ihr Wutausbruch bei der Europawahl. Wo fangen Sie sonst noch Feuer? Was regt Sie sonst noch auf?
Wenn Schalke 04 am Wochenende verliert. Nein, ganz im Ernst. Natürlich versuche ich vor den Mikrofonen und vor den Kameras Fassung zu behalten, auch bei den Dingen, die mich genauso beunruhigen wie jeden anderen. Die Ereignisse, die vor wenigen Tagen in der Türkei passiert sind, habe ich mit derselben Fassungslosigkeit beobachtet, wie die Fernsehzuschauer und die Zeitungsleser. Fassungslos zunächst darüber, dass überhaupt ein Militärputsch stattgefunden hat, mit dem Versuch jedenfalls, die politische Ordnung in der Türkei zu beseitigen. Fassungslos aber auch darüber, wie dieser Putschversuch jetzt aufgearbeitet wird mit Massenverhaftungen. Und wir suchen das Gespräch mit der Türkei, um sicherzustellen, dass rechtsstaatliche Grundsätze beachtet bleiben. Aber ich gebe zu, da sind wir noch lange nicht.
Sie haben jetzt auch schon die sozialdemokratische Gerechtigkeit angesprochen, die so ein bisschen in diesen Werten mit verankert ist, und auch schon den Blick auf die Türkei geworfen. Wie sehr brennt es Ihnen unter den Fingernägeln, da jetzt zu handeln, und wie sehr sind Sie da vielleicht aber auch im Zwiespalt, weil eben auch Verhandlungen und alles Mögliche sonst noch mit einspielt und mit auf dem Tisch liegt?
Ich glaube, man muss einfach sehen, was Handeln heißt. Handeln heißt zunächst mal eine Gesprächsebene wiederherstellen, die wir zurzeit nicht haben. Ich habe vor kurzem in einer Rede gesagt, es kommt einem so vor, als ob die Gesprächspartner aus der Türkei und Deutschland auf zwei verschiedenen Planeten leben. In der Türkei hat man den Eindruck, dass wir in Deutschland nicht genügend ernst nehmen, dass die Putschisten wirklich die staatliche Ordnung beseitigen wollten, dass sie mit schweren Waffen auf die eigene Zivilbevölkerung geschossen haben, viele Tote dabei verursacht haben. Uns wird vorgeworfen, dass wir das nicht ernst genommen haben. Und wir umgekehrt können kaum verstehen, dass unterschiedslos, scheinbar unterschiedslos, so viele verhaftet werden, darunter Journalisten, Rechtsanwälte, Lehrer, Schulen und Fernsehkanäle geschlossen werden. Hier eine Gesprächsebene wiederherzustellen, dass man sich über Einzelfälle überhaupt unterhalten kann, das ist schon Teil des Handelns, das wir im Augenblick versuchen.
Welche Rolle spielen denn allgemein, jetzt auch weg von der Türkei, Menschenrechte in der jetzigen deutschen Außenpolitik unter Ihnen?
Eine riesige Rolle. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Staatsbesuch in ein Land, in dem wir Menschenrechte bedroht sehen, in dem das nicht auch ein Thema der politischen Gespräche ist. Aber vor allen Dingen habe ich mir zur Aufgabe gemacht, bei Besuchen in diesen Ländern, sei es China, sei es Saudi-Arabien oder Iran, immer auch Gespräche mit den Vertretern der Zivilgesellschaft zu führen, weil man auch nur so ein komplettes Bild von der Situation im Land kriegt. Würde man nur mit Regierungsvertretern sprechen, würde mir das nicht genügen.
Wir haben denn noch so eine kleine Loro-interne Kampagne. Da geht es darum, dass wir nicht unbedingt Wahlwerbung machen wollen, aber dass wir ganz allgemein dazu aufrufen wollen, überhaupt wählen zu gehen und sich an diesen Wahlen zu beteiligen. Vielleicht könnten Sie sich noch mal für den Hörer kurz vorstellen und im Anhang sagen, ja, wieso man jetzt zu diesen Landtagswahlen wählen gehen sollte.
Ja, hallo, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer von Loro. Ich bin Frank Steinmeier, Bundesaußenminister. Und ich würde Sie gerne überzeugen, zur Wahl zu gehen. Wahlen sind wichtig. In vielen Gegenden dieser Welt, das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dürsten die Menschen danach, zum ersten Mal zum Wählen gehen zu dürfen. Wir haben diese Möglichkeit. Wir sollten davon Gebrauch machen, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Nur wer wählen geht, darf hinterher meckern.
Vielen Dank.